Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Professor Emu. Mit mir an meiner Seite ist wie immer David.
Guten Abend.
Und wir haben auch heute einen Special Guest dabei. Und zwar ist das heute der Günther Wetzel. Am besten, du stellst dich mal kurz vor.
Ja, hallo zusammen. Ja, mein Name ist Günter Wetzel. Ich bin 1979 am 16. September mit meiner Familie und einer zweiten Familie mit dem selber gebauten Heißluftballon aus der DDR geflüchtet und bin so seit 1979 dann im Westen gewesen.
Ja, das ist, soweit ich weiß, ja eine der spektakulärsten Fluchtgeschichten, die es je gab. Wir haben sie auch selber damals im Schulunterricht behandelt, also ist sie immer noch gegenwärtig. Und über die wollen wir heute eben ein bisschen sprechen. Also als erstes bist du ja uns dann die Geschichte nochmal erzählen, wie das alles abgelaufen ist. Und danach wollen wir nochmal so ein Interviewpart übergehen. Und da würde ich am besten sagen, starten wir mal rein. Also Günther, wie ist das damals alles abgelaufen?
Ja, so vorab gleich mal, es wurde mir immer wieder die Frage gestellt, warum ich in den Westen wollte, warum wollte ich da raus, ist da irgendwas passiert? Und ich kann nur sagen, es gab da nicht irgendeinen konkreten Grund. Das hat sich im Laufe der Jahre entwickelt. Und da ging es uns so wie vielen anderen DDR-Bürgern, die ganz gerne die DDR verlassen hätten. Und die Zahlen zeigen es ja, es waren ja während der ganzen DDR-Zeit circa 3,8 Millionen DDR-Bürger, die das Land verlassen haben, auf unterschiedlichste Weise. Wir haben den Gedanken immer wieder mal gehabt, haben ihn aber auch verworfen, weil uns das Ganze als zu gefährlich erschien. Denn am Boden über die Grenze gehen wäre nichts geworden. Ausreiseantrag wollten wir auch nicht stellen. Man musste mit Schikanen rechnen und allen möglichen. So dass wir den Gedanken immer wieder verworfen und ihn immer wieder neu aufgegriffen haben. Und erst die Idee zum Heißluftballon, also ein Weg, der aus unserer Sicht ungefährlich erschien, der hat dann dazu geführt, dass wir die Flucht tatsächlich gewagt haben. Vielleicht da gleich ein Hinweis auf meine Website www.ballonflucht.de. Wen es im Detail interessiert, da kann auch gerne da nochmal nachsehen, denn zu einigen Sachen, die ich erkläre, sind da Bilder zu sehen, sodass man das Ganze leichter nachvollziehen kann. Das Ganze begann im März 1978. Ich hatte vor einiger Zeit schon den Peter Strelzig kennengelernt und wusste auch, wie er tickt, was er für eine Einstellung zum System hatte. Und das hat dazu geführt, dass wir gemeinsam angefangen haben zu arbeiten als Elektroinstallateure und so eigentlich regelmäßig zusammengekommen sind. Aber wie es der Zufall wollte, im März 78, ein paar Tage nachdem wir begonnen haben mit unserer Tätigkeit, haben wir Besuch bekommen aus dem Westen. Meine Frau hatte Westverwandtschaft. Und diese Westverwandte hat mir auch mal eine Zeitschrift mitgebracht. Und diesmal war in so einer Zeitschrift ein Bericht drin über das alljährliche Ballonfahrertreffen in Albuquerque und New Mexico. Und da habe ich die vielen bunten Ballons gesehen, wie die so leicht dahinschweben. Und da habe ich mir gedacht, das kann doch gar nicht so schwierig sein. Einen großen Stoffsack, heiße Luft rein und man schwebt ganz einfach davon. Mit dem Gedanken bin ich dann zu Peter Stelzig gegangen. Auch er hat die Idee gut gefunden. Und so haben wir uns dann entschlossen, dass wir das versuchen möchten. Wir haben das Ganze dann unseren Frauen mitgeteilt und ausgerechnet am 8. März 1978 ist dann die gemeinsame Entscheidung gefallen, wir werden es versuchen, mit dem Heißluftballon aus der DDR zu fliehen. Die Frage wäre natürlich, wie kommen wir zum Heißluftballon? In Laden gehen und Ballon kaufen war nicht drin. Also gab es nur eine Möglichkeit, wir müssen uns so ein Gerät selber bauen. Und da habe ich mir die Bilder mal genau angeschaut. Und habe mir Gedanken gemacht, wie so ein Ballon konstruiert sein könnte. Und bin dann aufgrund der Bilder drauf gekommen, wie die Form so eines Ballons ist. Außerdem habe ich mal verglichen, wie groß sind die Personen, die neben den Ballons stehen. Wie groß muss also im Verhältnis der Ballon etwa sein? Und so bin ich auf einen Ballon gekommen, der eine Größe hatte von ca. 1800 Kubikmeter. Das erscheint zwar jetzt vielleicht im ersten Augenblick recht viel, bloß es hat sich dann herausgestellt, dass das doch nicht so ganz realistisch war. Und ja, jetzt habe ich mir überlegt, wie muss das Ganze zurechtgeschnitten sein? Die Stoffbahnen mussten in entsprechende Form gebracht werden, dass daraus die Form des Ballons entsteht. Und so hatte ich dann die Voraussetzung geschaffen. Die Größe war klar, die Form des Ballons war klar. Und dann ging es los. Wir mussten Material besorgen. Und wie es der Zufall wollte, waren wir zu dieser Zeit gerade im Lederwerk in Pößneck beschäftigt und haben dort Elektroinstallationen durchgeführt. Und so ein Lederwerk verarbeitet ja nicht nur Leder, die verarbeiten auch Stoffe, zum Beispiel in Leder, in Aktentaschen, in Geldbeuteln. Da sind ja überall Stoffe mit eingenäht. Und von diesem Stoff war eine ganze Menge in diesem Lager vorhanden. Und so sind wir zu dem Lagerleiter gegangen. Und wie in der DDR üblich war, das war ja in so einem volkseigenen Betrieb alles Volkseigentum. Und unsere Meinung war natürlich, Volkseigentum gehört ja auch uns. Und so hat uns der Lagerleiter einige Rollen Stoff gegeben. Der hat einen Kasten Bier von uns gekriegt. Und damit war die Sache erledigt. Wir hatten Stoff. Außerdem kam Nähgarn dazu. Auch das haben wir aus dem Lederwerk mitgenommen. Und so hat man eigentlich alles, was wir zum Bau eines Ballons brauchen. Zumindest die großen Mengen. Wir brauchten für den Ballon insgesamt 48 Stoffbahnen. Das war möglich mit diesem Stoff. Dann haben wir noch Wäscheleinen gebraucht, die konnten wir freikaufen, denn wir haben als Tragseile Wäscheleinen verwendet. Das waren Nylon-Wäscheleinen, die sehr tragfähig waren, sodass wir da durchaus mit diesen Leinen den Ballon an der Gondel oder am Korb, wie es bezeichnet wird, befestigen konnten. Ja, ich hatte in meinem Haus einen langen Hausflur. In diesem Hausflur konnten wir dann die Stoffbahnen ausrollen. Dann haben wir es zurechtgeschnitten. Und dann ging es hoch in den zweiten Stock, ins Schlafzimmer. Und dort konnte ich dann die Stoffbahnen entsprechend zusammennähen, sodass auf diese Weise der Ballon entstanden ist. Genäht habe ich das Ganze auf einer alten gusseisernen Nähmaschine nach aus den 30er Jahren. Die hat von der Schwiegermutter gestammt. Das war noch so ein richtiges massives Gerät, mit dem wir auch in der Lage waren, solche großen Stoffmengen zu verarbeiten. Denn es waren immerhin 48 Stoffbahnen, also 48 Nähte von circa 28 Meter Länge. Und dieses massive Nähgarn aus dem Lederwerk dazu hat die Maschine schon ganz schön belastet. Und als der Ballon fertig war, haben wir dann Fotos angefertigt. Einmal von mir mit der Nähmaschine und der Ballon daneben. Dann habe ich mit einem anderen Westverwandten gemeinsam den Ballonstoff hochgehoben, sodass man diesen Stoff zumindest sieht. Es war allerdings nicht zu sehen, dass es sich um einen Ballon handelt. Es hätte genauso erzählt sein können. Und dann habe ich diese zwei Fotos dem Westverwandten mitgegeben. Selbst wenn die an der Grenze die Fotos gesehen hätten, konnten die nichts damit anfangen. Ich habe übrigens die zwei Fotos auf meiner Website www.ballonflucht.de gezeigt. Denn diese zwei Fotos waren schon sehr wichtig, denn das war unser Plan B. Wir waren zwar überzeugt, dass wir einen sicheren Weg gefunden haben, allerdings musste man natürlich durchaus damit rechnen, dass uns die Stasi auch erwischen könnte. Und dann war das Ganze so gedacht, wenn uns die Stasi erwischt hätte, wären wir einfach verschwunden. Kein Mensch hätte erfahren, was wir vorhatten. Und deswegen ging es jetzt einfach darum, dass unsere Geschichte bekannt wird. Und das war dann die Aufgabe vom Westverwandten. Er sollte über die Westmedien diese zwei Fotos bekannt machen. Denn es war zur DDR-Zeit so, dass die Bundesregierung politische Gefangene freigekauft hat. Und wir haben darauf gehofft, wenn sie uns einsperren, dann sind wir ja politische Gefangene, dass wir dann von der Bundesregierung freigekauft werden. Und das war durchaus gängige Praxis. Die DDR hat auf diese Weise, man kann schon sagen mit Menschenhandel, 3,4 Milliarden über die Jahre verdient. Es sind über 30.000 Menschen als politische Gefangene verkauft worden. Und wir haben natürlich darauf gehofft, dass wir damit dazu zählen. Ob das geklappt hätte, weiß ich im Nachhinein gesehen nicht. Aber das war damals unsere Hoffnung und wie gesagt, unser Plan B. So, der Ballon war auf diese Weise fertig. Was wir noch gebraucht haben, war ein Korb. Es war allerdings nicht so einfach, so einen Korb selber zu flechten, denn das wäre ziemlicher Aufwand gewesen. Und der Korb ist auch dann relativ schwer. Deswegen haben wir uns für eine ganz einfache Bauweise entschieden. Wir haben ganz einfach einen Winkeleisenrahmen angefertigt. Das war 40er Winkeleisen. Da kam ein 0,8 mm Stahlblech rein, vier Ecksäulen aus Flacheisen, Wäscheleinen als Umrandung drum. Und damit war unser Korb, beziehungsweise als Gondel haben wir es bezeichnet, fertig. Und da war die Ausrüstung schon weitgehend komplett. Es hat nur noch eins gefehlt, der Brenner. Natürlich wusste ich am Anfang auch nicht so genau, wie ein Brenner funktioniert. Deswegen habe ich einfach eine Gasflasche hingestellt, habe ein Ofenrohr an die Öffnung der Gasflasche gehalten, habe den Gashahn aufgedreht, Streichholz dran gehalten und es hat funktioniert. Das Gas wurde in diesem Ofenrohr gesammelt, verdunstet und auf der anderen Seite kam eine schöne massive Flamme raus. Und damit war klar, dass so ein Gasbrenner oder dass so ein Brenner überhaupt gar nicht so kompliziert ist. Und auf dieser Basis haben wir dann ganz einfache Wasserleitungsrohr genommen, Schlauch dazwischen, so dass wir von der Gasflasche zu diesem Wasserleitungsrohr mit dem Schlauch geführt haben. dann eine selber gebaute Düse, obendran Ofenrohr und fertig war der Brenner. Es hat funktioniert. Und damit hatten wir die Ausrüstung dann endgültig komplett. Das Ganze war wie bei richtigen Wallungsfahrern, der Korb, unsere Gondel sozusagen, der Brenner, der fest auf der Gondel montiert war, und die Gasflaschen, die dann im Korb mit drinne standen, beziehungsweise in der Gondel. Allerdings hatten wir das Problem, dass wir den Brenner fest montiert hatten, sodass wir zum Aufbauen des Ballons diesen Brenner nicht verwenden konnten. Deswegen haben wir noch einen zweiten Brenner gebaut, der auf der gleichen Basis entstand. Dazu kamen dann nochmal zusätzlich drei Gasflaschen, die am Boden stehen bleiben sollten, sodass wir das Gas zum Aufbauen des Ballons nicht aus den vier Flaschen entnehmen mussten, die auf der Gondel standen, sondern wir haben jetzt ganz einfach drei Flaschen zum Ersatz oder zur Ergänzung gehabt, sodass der Ballon aufgebaut werden konnte und damit diese drei Flaschen entleert wurden und nicht die Flaschen, die wir zur eigentlichen Fahrt gebraucht haben. Ja, damit waren wir soweit bereit. Wir sind jetzt in der Nähe von Ziegenrück gefahren. Ziegenrück ist ein kleiner Kurort in der Nähe von Pößneck, so circa 15 Kilometer entfernt. Ziegenrück mündet in einem Tal. Und in diesem Saaletal waren Wiesen, die nur einen Zugang hatten. Und die schienen uns für unsere Tests geeignet, denn wir mussten nicht damit rechnen, dass dann nach Mitternacht jemand zufällig durchläuft, sodass wir dort unseren Ballon ausbreiten konnten und konnten ihn aufblasen. Allerdings hat sich jetzt gezeigt, dass es sich nicht hat füllen lassen. Wir haben mit diesem Brenner heiße Luft zugeführt, haben diese heiße Luft nach hinten gewedelt, wobei die nie hinten angekommen ist, weil der Stoff eigentlich viel zu durchlässig war, um die Luft drinne zu halten. Das haben wir jetzt mehrere Male versucht, hat allerdings nie geklappt. Deswegen kam unsere Idee, wir fahren jetzt einfach mal zu einer großen Eisenbahnstahlbrücke, hängen den Ballon dort auf, sodass die Luft jetzt von unten einströmen kann und versuchen es auf die Weise den Ballon zu füllen. Auch das hat leider nicht geklappt. Wir sind nicht mal über den Fluss gekommen, der unter der Bahnbrücke durchgeführt hat, sodass wir das Ganze abgebrochen haben. Dann sind wir in der Nähe von Pößneck in den Steinbruch gefahren. An so einer 30 Meter hohen Felswand wollten wir den Ballon hochziehen, wollten ihn dann von unten füllen. Allerdings hat während des Vorbereitens Peter Strelzig plötzlich einen Schatten gesehen. Jetzt haben wir Panik gekriegt, ob uns vielleicht jemand beobachtet. Dann haben wir alles wieder zusammengepackt. Der Ballon kam in den Anhänger und wir sind aus dem Steinbruch rausgefahren. Als wir draußen angekommen sind, haben wir kontrolliert, ob noch alles in Ordnung ist. Da mussten wir aber feststellen, der Ballon hängt zu so circa 5 Meter aus dem Anhänger hinten raus. Der Zufahrtsweg zum Steinbruch war ein Schotterweg. Und da könnt ihr euch vorstellen, wie dieser Ballon ausgesehen hat, nachdem wir den fast einen Kilometer über den Schotterweg geschleppt hatten. Der Ballon war total zerfetzt. Damit konnten wir das Ganze letztendlich abbrechen. Und es war klar, mit dem Ballon geht nichts. Peter hat dann den Ballon mitgenommen zu sich in den Heizraum, hat ihn im Heizkessel verbrannt, denn das war ein reiner Baumwollstoff, der relativ gut gebrannt hat. Und damit war der Ballon weg. Das hieß für uns, wir brauchen einen neuen Ballon. Und jetzt habe ich mir schon überlegt, das mit dem Schätzen, das war keine so gute Idee. Das Ganze muss schon ein bisschen konkreter sein. Deswegen habe ich mir jetzt einiges an Fachliteratur zugeschafft, unter anderem Brockhaus Lexikon der Physik, Fachkunde für Gasmonteure und solche Sachen. Und habe auf diese Weise dann erstmal berechnet, wie groß so ein Ballon für unser Gewicht tatsächlich sein müsste. Und ich bin jetzt davon ausgegangen, dass wir im Ballon eine Temperatur erzeugen können, die 80 Grad größer ist als die Außentemperatur. Und hier hätten wir jetzt einen Ballon gebraucht von 2200 Kubikmeter. Ja, auf dieser Basis habe ich dann gerechnet und konstruiert und bin auf eine Stoffmenge von ca. 900 Quadratmeter gekommen. Damit war die Größe schon mal klar, aber es war auch klar, dass der Stoff anders sein muss als der vorhergehende. Deswegen habe ich mir jetzt ein Messgerät gebaut, mit der ich die Luftdurchlässigkeit von Stoffen messen konnte. Das war ein Staubsauger und ein Messgerät dazu, sodass ich den Luftdurchsatz feststellen konnte und bin jetzt auf vier Stoffarten gekommen, die für unser Zweck geeignet waren. Das wäre Zeltnylon, Regenschirmseide, Taftstoff und Bedinlet. Taftstoff ist ein Kleiderstoff. Bedinlet können sich die wenigsten heute wahrscheinlich vorstellen. Das war ein sehr massiver Stoff, der damals für die Federbetten benutzt wurde. Denn wir hatten ja früher Gänsefedern in den Federbetten. Und dass diese Federkiele nicht durch den Stoff durchstechen, hat man dieses Bedinlet gehabt. Das war ein sehr schwerer Stoff, aber durchaus für uns geeignet, weil er auch sehr luftdicht war. Ja, damit stand fest, welche Stoffe in Frage kommen. Und wir sind als nächstes ins Konsumentenwarenhaus nach Leipzig gefahren, in die sogenannte Blechbüchse. Wer das Kaufhaus kennt, mit Aluminium verkleidet, so halbrunder Bau, der kann sich vorstellen, warum das Ding Blechbüchse hieß. Und wir sind dort in die Stoffabteilung. Und in der Stoffabteilung hatten sie große Mengen Taftstoff liegen. Ja, und dann haben wir uns vorgestellt als Ingenieure vom Segelsportverein Hohenwarte. Hohenwarte war die Talsperre oder ist die Talsperre in der Nähe von Pößneck. Und wir haben uns dort vorgestellt, wie gesagt, als Ingenieure vom Segelsportverein. Und wir haben festgestellt, dass dieser Taftstoff am besten für unsere Zelte und Segel geeignet ist. Das hat zwar nicht gestimmt, das war denen aber egal. Und so konnten wir auf diese Weise gleich die gesamte Stoffmenge von circa 900 Quadratmeter kaufen. Und hier haben wir jetzt allerdings unseren ersten Fehler gemacht, der zum Glück nie zum Tragen kam. Wir haben die Hälfte des Stoffs mit Scheck bezahlt. Das Ganze hat aber geklappt. Wir konnten mit dem Stoff nach Hause fahren. Und dann habe ich mich wieder an die Nähmaschine gesetzt und habe den Ballon zusammengenäht. Wieder in meinem Schlafzimmer im zweiten Stock. Es war allerdings eine mühsame Geschichte, denn diese Nähmaschine, die war noch zum Treten. Und diesmal waren die Nähte schon etwas länger. Es waren zwar immer noch 48 Nähte, die aber jetzt schon 30 Meter Länge hatten. Und das Ganze mit so einer Tretnähmaschine zu bewältigen, war schon sehr aufwendig. Deswegen bin ich nach der Hälfte der Zeit hergegangen und habe die Nähmaschine nachgerüstet, denn es gab Nachrüstsätze zu kaufen, mit denen wir die Nähmaschine elektrifizieren konnten. Und dann konnte ich mit elektrischem Antrieb das Ganze weiternähen, sodass der Ballon auf diese Weise schon relativ zügig fertig geworden ist. Für den ersten Ballon habe ich noch 6 Wochen gebraucht, für den habe ich jetzt nur noch 5 Wochen gebraucht, obwohl er etwas größer war. Aber die Elektrifizierung hat da schon was gebracht. So, der Ballon war fertig. Und jetzt war auch klar, dass mit dem Brenner heiße Luft zu führen, das ist viel zu aufwendig, das dauert zu lange. Wir brauchen ein Gebläse. Und jetzt musste mein Motorrad dran glauben. Ich hatte 250er MZ, da habe ich den Motor ausgebaut, habe vom Motor alles abmontiert, was nicht notwendig war. Einschließlich das Getriebe, das Gehäuse habe ich einfach abgeschnitten und übrig geblieben ist der reine Motor. Und mit diesem Motor konnten wir dann ein Gebläse bauen. Von dem Gebläse habe ich übrigens auch wieder ein Foto auf meiner Website www.ballonflucht.de untergebracht. So, damit waren die Voraussetzungen geschaffen, einen weiteren Ballon zu füllen. Als Brenner haben wir wieder den gleichen genommen, den wir bisher schon verwendet haben und sind wieder in der Nähe von Ziegenrück gefahren auf eine Lichtung, um den Ballon zu testen. Und gleich beim ersten Versuch hat sich herausgestellt, dass sich der Ballon problemlos hat füllen lassen. Erstens mal hat das Gebläse einen relativ hohen Luftdurchsatz gehabt. Wir haben für diese 2200 Kubikmeter keine 5 Minuten gebraucht, war der Ballon gefüllt. Und so hat sich der Ballon jetzt über die Gondel gestellt. Es war eine riesige, hell leuchtende Kugel. Ich muss sagen, wenn ich dran denke, kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich diese Kugel so vor mir sehe. Und damit war klar, der Ballon funktioniert. Allerdings mussten wir die Feststellung machen, dass der Ballon zwar gefüllt war, aber er hat die Gondel nicht vom Boden abheben können. Das heißt, die Kraft des Ballons war einfach zu klein. Und das Problem war, wir mussten feststellen, dass die Flamme im Laufe der Zeit immer kleiner geworden ist. Und wer schon mal mit solchen Haushaltspropangas gearbeitet hat, Haushalt oder Handwerk, der wird es vielleicht kennen, wenn man sehr viel Gas schnell aus diesen Flaschen entnimmt, dann fangen die Flaschen an zu vereisen. Die werden außen weiß. Und das ist das Zeichen dafür, dass das Gas innen drin immer kälter wird. Denn bei diesem Vergasungsvorgang wird der Umwelt Wärme entzogen und dadurch kühlt das Gas in sich immer stärker ab. Und dadurch lässt natürlich der Vergasungsprozess auch nach. Und die Flamme war dann einfach zu klein, um ausreichend Kraft zu bringen, um vom Boden abzuheben. Ja, diese Probleme haben wir versucht zu bewältigen. Wir haben einen Benzinbrenner gebaut. Wir haben einen Brenner gebaut mit Schweißgas. Aber alles war viel zu aufwendig und die Flamme ist auch nicht wesentlich größer geworden und das Gewicht des Ganzen wurde immer schwerer, sodass das Ganze nicht mehr in Frage kam. Deswegen blieb uns eigentlich jetzt nur noch die Möglichkeit, am Propanantrieb, sage ich jetzt mal, zu arbeiten, was allerdings nicht geklappt hat. Mir ist auch mittlerweile klar geworden, selbst wenn der Brenner richtig funktioniert, die 80 Grad Temperaturdifferenz, die kriegen wir kaum her. Es war also für mich klar, der Ballon ist einfach zu klein für uns alle 8. Außerdem hat es die ersten persönlichen Differenzen zwischen Peter Strelzig und mir gegeben. Und deswegen habe ich mich dann entschlossen, mit meiner Familie aus dem Unternehmen auszusteigen. Denn das Ganze war so, die Konstruktion und Bau des Ballons war meine Sache. Peter Stölzig hat das Ganze zum überwiegenden Teil konstruiert, finanziert. Und deswegen war für mich die Entscheidung klar, wir steigen aus dem ganzen Unternehmen aus. Ich wollte natürlich weiterhin in den Westen und jetzt habe ich die Idee gehabt, mir ein Leichtflugzeug zu bauen, so dass ich mit meiner Familie gemeinsam mit dem Leichtflugzeug fliehen würde und Peter Stölzig kann am Ballon weiterarbeiten. So ein Leichtflugzeug ist gar nicht so kompliziert zu bauen, jetzt im Nachhinein gesehen, muss ich aber allerdings sagen, mit dem Wissen von damals war es eine Schnapsidee. Das sollte einfach ein Rohrrahmengestell sein, das entsprechend mit Stoff bespannt wird. Und als Voraussetzung oder als Informationsquelle habe ich mir von einem Freund Bücher geben lassen, der war Segelflieger, Jörg Kramer hieß er oder heißt er immer noch. Und mit diesen Büchern und den physikalischen, sagen wir, Voraussetzungen habe ich dann versucht, mir so ein leichtes Flugzeug zu bauen. Ich muss allerdings dazu sagen, ich bin mittlerweile 32 Jahre selber geflogen als Pilot, 20 Jahre als Fluglehrer. Ich weiß heute, was es bedeutet, ein Flugzeug zu fliegen. Und mir ist klar, sich einfach in so ein selber gebautes Flugzeug reinzusetzen, das wäre sowieso nichts geworden. Das Ding zu bauen, wäre das eine Problem gewesen. Das Gerät dann zu fliegen mit 4 Personen, wäre eine ganz andere Geschichte. Und musste im Laufe der Zeit natürlich immer mehr feststellen, dass das wohl doch eine Nummer zu groß für mich ist. Ich habe trotzdem noch eine Weile dran gearbeitet und Peter Strelzik hat weitergemacht und hat am Ballon gearbeitet. Und bei einem dieser Versuche ist sein Sohn Frank plötzlich über die Gasflaschen gestolpert. Die Gasflaschen sind umgefallen und dann kam eine kräftige Flamme aus dem Brenner heraus. Und dann haben sie gemerkt, wo das Problem liegt. Der Vergasungsprozess darf nicht in den Flaschen stattfinden, der muss außerhalb gelegt werden, sodass die Flaschen nicht vergasen. Deswegen haben sie die Flaschen dann generell umgedreht, nicht nur zur Seite gelegt, sondern auf den Kopf gestellt. Und damit hat der Brenner hundertprozentig funktioniert. Die haben dazu ein Zusatzgestell gebaut, das auf die Gondel montiert wurde. Und dann konnten die Flaschen verkehrt rum auf die Gondel gestellt werden. Was wir damals nicht wussten, bei den richtigen Ballonfahrern kommt das Gas auch flüssig aus den Flaschen. Die stehen bei denen zwar richtig rum drin, aber die haben Steigrohre drinne. Und das wussten wir damals nicht. Aber gut, mit dieser neuen Erkenntnis war dann klar, dass dieser Brenner leistungsfähiger sein wird. Und dann hat die Familie Strelzik versucht, mit diesem Ballon zu fliehen. Am 4. Juli 1979 haben sie dann den Versuch unternommen. Die sind auf eine der Waldlichtungen gefahren, die wir vorher schon erkundet hatten, und haben den Aufstieg mit dem Ballon gewagt. Der Aufstieg hat auch funktioniert. Allerdings haben sie nach kurzer Zeit Wolkenberührung bekommen. Und durch diese Wolkenberührung hat sich der Ballon mit Feuchtigkeit vollgesogen und ist dadurch schwerer geworden. Ja, die Folge war, die sind wieder gesunken und sind noch innerhalb der DDR wieder gelandet. Die haben circa eine Strecke von 6 Kilometer zurückgelegt, hatten aber noch 3 Kilometer bis zur Grenze. Es war also keine Chance, die Grenze zu erreichen. Die sind in einem Waldgebiet gelandet und waren damit wieder am Boden in der DDR. Allerdings haben sie es geschafft, wieder aus dem Grenzgebiet herauszukommen, denn die sind mittlerweile im Sperrgebiet gelandet. Dieses Sperrgebiet, das an der DDR-Grenze entlang ging, war so circa 3 bis 5 Kilometer breit, je nach Gegebenheiten. Und an dieser Stelle waren sie zwar 500 Meter im Sperrgebiet drin, hatten aber noch 3 Kilometer bis zur Grenze. So konnten in dieser Nacht unerkannt aus diesem Sperrgebiet herausgehen und haben es geschafft, wieder zurückzugehen zu ihrem PKW. Das war eine Wanderung von ungefähr 10 Kilometer. Das war eine ganz schöne Nachtwanderung. Sind wieder zum PKW gekommen und konnten jetzt alles zusammensammeln, was sie auf der Wiese haben stehen lassen und sind wieder nach Hause gefahren. Das Gebläse und Brenner haben sie erstmal auf einen Schrottplatz abgelagert oder auf einen Müllplatz abgelagert, weil sie damit nicht in Zusammenhang gebracht werden wollten. So, sie sind wieder zu Hause angekommen und dieser Ballon lag im Sperrgebiet. So, allerdings ist der Ballon nicht gleich gefunden worden. Es hat circa eine Woche gedauert. Da hat ein ehemaliger Volkspolizist gefunden, der mal die Genehmigung hatte, ins Sperrgebiet reinzugehen, zu der Zeit aber nicht mehr. Er hat gleich an der Grenze zum Sperrgebiet gewohnt und ist trotzdem zum Pilzesuchen ins Sperrgebiet rein, obwohl er nicht reingedurft hätte. Jetzt hat er den Ballon liegen sehen. Er durfte es aber nicht melden. Er durfte ja eigentlich dort gar nicht sein. Deswegen ist er wieder raus und hat niemand was gesagt. Und nochmal über eine Woche später hatten dann einen Jäger gefunden, der tatsächlich ins Sperrgebiet rein durfte. Und der hat es dann gemeldet und damit hat die Stasi angefangen, nach uns zu suchen. Die haben versucht zu ermitteln, wer das war. Wir sind aber dadurch nicht bekannt geworden, so dass wir erstmal weitermachen konnten. Denn Peter Strelzig kam zur gleichen Zeit ungefähr zu mir, ob ich nochmal mitmachen würde. Denn mittlerweile war klar, der Ballon hat funktioniert, er war nur nicht groß genug. Und deswegen habe ich mich nach kurzer Zeit entschieden, wieder mitzumachen. Denn auch mir war mittlerweile klar, dass mit dem Flugzeug, das wird wohl nichts werden. Aber mit dem Ballon, das kann klappen, wenn er groß genug ist. Deswegen habe ich mich drüber hergemacht und habe das Ganze nochmal neu berechnet. Diesmal mit anderen Zahlen. Ich bin jetzt nur noch von einer Temperatur von 40 Grad ausgegangen. Das heißt also, die Temperatur im Ballon muss nur noch 40 Grad größer sein als außerhalb des Ballons. So, und damit habe ich einen Ballon gehabt, der eine Größe von 4200 Kubikmeter haben sollte. Das war durchaus realistisch. Allerdings haben wir im Nachhinein auch erfahren, dass das zu dieser Zeit der größte Ballon Europas war. Mit 4200 Kubikmeter. Denn zu der Zeit war Ballonfahren in Europa noch nicht so populär, so dass wir eben den Größen auf diese Weise hatten. In den USA gab es schon größere, bloß bei uns noch nicht. So, damit war klar, das Ganze kann funktionieren. Wir brauchten ca. 1300 Quadratmeter Stoff. Auch das war durchaus realistisch. Und so ging es dann los. Ich habe mich, wie gesagt, bereit erklärt, wieder mitzumachen. Allerdings ging es jetzt darum, wie kriege ich die Zeit dazu über? Denn ich habe jetzt nicht mehr mit Peter zusammengearbeitet als Elektroinstallateur. Ich war mittlerweile Kraftfahrer im Kraftverkehr Bösnig und war dadurch die ganze Woche unterwegs. Allerdings hatte ich für die letzte Augustwoche und die ersten 2 Septemberwochen schon Urlaub eingetragen. Das waren 3 Wochen, die mir aber zu knapp erschienen. Deswegen bin ich am 12. August zu meinem Hausarzt gegangen. Das war übrigens ein Sonntag. Und habe mich wegen Magenschmerzen krankschreiben lassen. Die Magenschmerzen hatte ich ehrlich gesagt aufgrund der Entscheidung auch. Sodass ich jetzt nochmal 2 Wochen krank war, sodass wir dadurch 5 Wochen zur Verfügung hatten. Ja, und jetzt konnte es losgehen. In der ersten Woche, gleich ab dem 13. August, bin ich mit Peter Strelzig gemeinsam losgefahren. Wir haben Material eingekauft, Wäscheleinen, Gasflaschen, Stoffe, sodass wir eine ganze Menge an Material im Vorlauf hatten. In dieser ersten Woche hat es allerdings schon die ersten kleinen Rückschläge gegeben. In unserer Tageszeitung, in der Volkswacht, waren Artikel drin, die Volkspolizei bittet um Mithilfe beim Begehen einer schweren Straftat, bla bla bla. Auf meiner Website ist der Artikel auch zu sehen. Haben die Täter folgende Gegenstände hinterlassen. Das waren belanglose Sachen. Da konnte niemand drauf kommen, worum es überhaupt ging bei der ganzen Geschichte. Und es war klar, wenn die was veröffentlichen, dann wissen die nichts, sonst hätten sie nichts veröffentlicht. Und wir sind davon ausgegangen, die haben den Artikel nur reingesetzt, um uns unter Druck zu setzen. Vielleicht in der Hoffnung, dass wir uns zurückziehen oder was auch immer. Jedenfalls haben wir das Ganze gelesen und das hat uns dann eher beflügelt, weiterzumachen, als dass es uns gebremst hätte. Außerdem musste ich in dieser Woche zur Musterung, weil ich hätte in diesem Jahr, Ende Oktober, Anfang November, zur Volksarmee gemusst. Gut, das war jetzt nicht unbedingt vorteilhaft, aber zumindest hat es uns vorangetrieben, schnell weiterzumachen. Nach dieser einen Woche bin ich dann zu Hause geblieben. Dann ist Peter Strelzig mit seiner oder mit meiner Frau losgefahren. Die haben weiter Stoffe besorgt und ich habe daheim schon genäht, sodass ich jetzt 4 Wochen Zeit hatte, diesen Ballon zu bauen, der jetzt aus 60 Nähten bestand von fast 35 Meter Länge. Aber mit der elektrifizierten Nähmaschine und dem Wissen von vorher hat es ganz gut geklappt. Die 4 Wochen waren herum. Es war mittlerweile Freitag, der 14. September. Der Urlaub ging zu Ende. Ballon war allerdings noch nicht ganz fertig, aber teilweise schon. Wobei es auch nicht notwendig erschien, dass er gleich fertig ist. Es war regnerisch, es hat gestürmt. Es war gar nicht davon auszugehen, dass wir eventuell mit dem Ballon noch abheben können. Aber wie es der Zufall wollte, am Samstagvormittag kam vom Segelflugwetterbericht vom Bayerischen Rundfunk die Information, am Samstagmittag zieht diese Schlechtwetterfront durch. Es folgt das sogenannte Rückseitenwetter. Windgeschwindigkeit in der Höhe 50 Stundenkilometer, genau aus Nord, Bodenwind nahezu null. Und das waren natürlich ideale Voraussetzungen. Wir wussten, dass Rückseitenwetterlagen stabile Wetterlagen sind und sind deswegen davon ausgegangen, dass das durchaus die Nacht so weitergehen kann. Denn es war ja der Segelflugwetterbericht und der ist ja üblicherweise nur für einen Tag. Denn die Segelflieger fliegen nachts nicht. Ja, und damit haben wir gehofft, dass das Wetter so durchhält. Und deswegen habe ich nochmal richtig Gas gegeben und habe den Ballon weitgehend fertig gebracht. Ich habe ihn einfach oben zusammengenäht, habe in die 12 Tragseile einen großen Knoten gemacht und habe eine Stoffkappe drüber genäht, denn oben war ein Loch drin, weil die Stoffbahnen natürlich nicht hundertprozentig genau geschnitten waren und dadurch in unterschiedliche Länge das Loch ergeben haben. Aber der Ballon war zu und war damit fertig. Das einzige Problem, das wir jetzt noch gesehen haben, die Nähte des Ballons waren natürlich außen, denn ich habe ja nicht im Ballon gesessen, um zu nähen. Deswegen haben wir uns jetzt noch entschlossen, wir haben gesagt, so schlampig können wir nicht im Westen fahren, den Ballon noch ineinander zu stülpen. Wir sind deswegen hergegangen und haben den Ballon jetzt noch ineinander gestülpt, sodass die Nähte innen waren. Und damit waren wir am 15. September abends um 10 mit dem Ballon fertig. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, wir waren mittlerweile umgezogen. Die erste Hälfte des Ballons hatte ich noch in meinem Schlafzimmer genäht. Aber wir mussten feststellen, dass er immer schwerer wird. Und deswegen sind wir circa nach der Hälfte umgezogen und sind zu Peter Strelzig in den Heizungskeller. Das haben wir zwar versucht, weitgehend zu vermeiden, bei ihm was zu machen, denn ihm gegenüber hat ja ein Stasi-Mitarbeiter gewohnt. Wir wollten natürlich nicht, dass der was mitkriegt. Deswegen haben wir weitgehend alle Arbeiten bei mir im Haus durchgeführt. Aber jetzt mussten wir umziehen, denn der Heizungsraum war direkt verbunden mit der Garage, sodass wir den Ballon problemlos von der Garage in den Heizungsraum und vom Heizungsraum, als er fertig war, wieder zurück in die Garage transportieren konnten. Ja, wie gesagt, so am Samstagabend um 10 war der Ballon fertig. Jetzt haben wir uns entschlossen, testen haben wir keine Zeit mehr. Wenn, dann müssen wir gleich los. Wir sind dann noch zusammen, also Peter Stelzing und ich, nochmal in die Nähe auf den Berg gefahren. Finger in die Luft, okay, die Windrichtung hat gepasst. Er war zwar am Boden nahe Null, aber es hat gereicht, dass wir es feststellen konnten. Und dann sind wir Mitternacht losgefahren. Wir haben alles zusammengepackt gehabt. Mitternacht um 12 ging es los. Peter Strelzig hat in seinem Wartburg seine Frau und seinen jüngsten Sohn mitgenommen. Außerdem meine Frau und meine 2 Kinder mit 2 und 5 Jahren. Damit war das Auto voll. Ich selber hatte kein Auto mehr, denn mein Auto hatte ich zerlegt, um Ersatzteile zu verkaufen, weil das Geld gefehlt hat. Motor, Getriebe und Rahmen habe ich verkauft. Das Motorrad hatte ich ja zerlegt, weil wir den Motor gebraucht haben. Jetzt blieb mir nur noch das Java-Moped übrig. Dann habe ich mir den Frank Strelzig geschnappt und wir zwei sind mit dem Java-Moped gefolgt. Das war so ein Java-Mustang. Allerdings haben die Java-Motoren eine kleine Macke gehabt. Wenn die zu heiß geworden sind, hat der Kolben geklemmt und der Motor ist stehen geblieben. Und das hat bedeutet, auf der Fahrt zum Startplatz sind wir dreimal stehen geblieben, mussten immer wieder abwarten, bis der Motor abgekühlt ist. Und dann konnte man wieder anschieben und weiter ging's. Die anderen mit dem PKW sind gegen 12:30 auf der Lichtung angekommen, die wir ausgesucht haben. Es war übrigens die gleiche Lichtung, von der sie mit dem ersten Ballon gestartet sind. Und wir sind eine Viertelstunde später gekommen. Die wollten schon wieder umdrehen, weil sie Sorge hatten, dass sie uns vielleicht erwischt haben und wir sind nicht mehr weitergekommen. Aber sie haben zum Glück gewartet und nachts 12:45 waren wir dann alle gemeinsam auf der Waldlichtung. Es war eine mondhelle Nacht und jetzt haben wir uns überlegt, wir warten jetzt erstmal ab und beobachten, ob uns jemand gefolgt ist. Deswegen haben wir bis circa 13:30 dort auf der Waldlichtung gesessen, haben aufgepasst, ob jemand kommt, was nicht passiert ist. Und 13:30 circa ging es dann los. Wir haben alles ausgelegt, den Ballon ausgebreitet, das Gebläse lauffähig gemacht, Brenner zusammengebaut, sodass wir kurz vor 2:30 damit fertig waren. Jetzt konnte es losgehen. Ich habe das Gebläse gestartet, Peter den Brenner. Dann haben wir den Ballon gefüllt. Und obwohl der mit 4200 Kubikmeter deutlich größer war als der erste, hat auch das nur über 5 Minuten gedauert, bis der Ballon gefüllt war und stand über der Gondel. Und damit waren wir letztendlich abfahrtbereit. Beim Ballon sagt man ja fahren. Und man muss dazu sagen, so ab dieser Zeit in etwa kann man sagen, ist eine Spannung in uns aufgekommen. Und wir haben gar keine richtigen Gefühle mehr gehabt. Wir haben einfach nur noch funktioniert und nur noch das getan, was notwendig war. Wir haben die Frauen losgeschickt, die haben unsere zwei oder meine 2 Söhne aus dem Auto geholt. Die zwei mit 2 und 5 Jahren haben im Auto geschlafen, die haben das Ganze gar nicht mitgekriegt. So, dann haben sich die Frauen jeweils in eine Ecke gesetzt und die zwei großen Söhne auch jeweils in eine Ecke. Und meine zwei Kinder haben die Frauen auf den Schoß genommen. Wir zwei Männer sind dann noch eingestiegen, wir haben uns gestellt und damit ging es los. Peter hat kräftig geheizt mit dem Brenner, denn das war eine Aufgabenteilung. Peter kümmert sich um die Technik, ich kümmere mich um die Navigation. Peter hat also kräftig geheizt und jetzt war es natürlich so, um zu vermeiden, dass wir abtreiben während dem Aufbau, auch wenn es nur geringer Wind war, haben wir die Gondel am Boden verankert. Es waren also vier Anker in den Boden eingeschlagen mit Seilen dran. Und jetzt hingen wir an den vier Seilen fest. Und jetzt mussten die Seile getrennt werden. Wir haben diagonal die ersten zwei Seile durchgeschnitten. Und damit hat sich natürlich die Kraft auf die zwei verbliebenen Seile übertragen. Und da Peter weiter geheizt hat, hat die Kraft natürlich auch noch zusätzlich zugenommen. Und jetzt hat es eine der Verankerungen aus dem Boden gerissen. Die ist dem Frank Strelzig gegen den Kopf geflogen. Der hat's Bluten angefangen. Außerdem hat sich die Gondel zur Seite geneigt, denn die hing ja nur noch an einem Seil. Und die Folge war, dass sich auch der Brenner zur Seite geneigt hat und die Flamme hat in die Ballonhülle ist in die Ballonhülle geraten. Jetzt hat die Ballonhülle das Brennen angefangen. Ich habe mir gleich den Feuerlöscher geschnappt und habe das Ganze wieder gelöscht. Die anderen haben inzwischen geschafft, das letzte Seil durchzuschneiden. Dann hat sich die Gondel wieder aufgerichtet. Sie war wieder waagerecht. Der Brenner hat also wieder mitten in den Ballon hineingeblieben. Geheizt und es ging zügig aufwärts. Und jetzt kam ein Effekt, den wir nicht gekannt haben. Der Ballon hat angefangen, sich zu drehen. Ich habe also so ein bisschen die Orientierung verloren, denn ich bin davon ausgegangen, die Grenze ist beleuchtet, da kann ja nichts passieren. Allerdings war die nicht beleuchtet, sodass ich erstmal ein bisschen orientierungslos war. Jetzt kam ein nächster Effekt dazu, den wir nicht geplant hatten. Wir konnten durch den Ballon hindurch die Sterne sehen. Und das konnte ja eigentlich gar nicht sein. Der Ballon war ja zu. Im Nachhinein habe ich festgestellt, als wir ihn wieder mal aufgestellt haben, dass der Ballon oben aufgerissen ist. Denn ich hatte ja einfach nur in die 12 Tragseile einen großen Knoten gemacht und hatte eine Stoffkappe drüber genäht. Aber nicht berücksichtigt, dass sich der Knoten zuziehen wird. Und damit war die Stoffkappe dann zu klein und ist wieder abgerissen. Und da hatten wir ein Loch oben drin. Allerdings hat die Kraft des Brenners ausgereicht, die Temperatur von 40 Grad aufrechtzuerhalten und es ging zügig aufwärts. Die Grenze haben wir nicht gesehen. Was ich im Nachhinein erfahren habe, das war eine Tarnbeleuchtung. Da wurde der Boden nicht mit beleuchtet, sodass das Ganze für uns dunkel erschien. Die Strahlen der Scheinwerfer gingen nur waagerecht raus. Die hätten zwar gesehen, wenn sich da jemand bewegt hätte, aber der Boden war nicht zu erkennen. Gut, das Einzige, was ich gesehen habe, einen großen, hellen, beleuchteten Kreis. Da sind wir schon davon ausgegangen, das war der Grenzübergang in Rudolfstein an der Autobahn. So, der war aber relativ weit weg. Und jetzt hat man natürlich eine Sorge, dass wir ziemlich weit von der Grenze entfernt sind. Es ging trotz alledem weiter. Und nach einiger Zeit, ungefähr so 10, 15 Minuten nach dem Start, kamen plötzlich drei Scheinwerferstrahlen auf uns zu. Da sind wir davon ausgegangen, die haben uns jetzt entdeckt. Die Scheinwerferstrahlen haben uns zwar nicht erreicht, aber es war klar, man hat uns gesehen. Es ging für uns noch ein Stückchen weiter. Die Scheinwerferstrahlen sind wieder ausgegangen. Was aber auch ausgegangen ist, war unser Brenner. Und jetzt ging es eigentlich nur noch abwärts. Ballonfahrer sagen, es war ein kalter Abstieg. Es ging jetzt nur noch nach unten und wir hatten keinerlei Einfluss mehr, was jetzt auf uns zukommt. Ich hatte vorhin schon gesagt, bei uns war eine große Spannung da. Ich hatte auch nicht das Gefühl der Angst, sondern einfach nur die Erwartung, was jetzt passiert. Ich habe kurz bevor wir am Boden waren, man hat ja rundherum ein paar Lichter gesehen, habe unseren Landescheinwerfer eingeschalten, aber nicht etwa, um die Landung auszuleuchten, sondern einfach nur, um auf uns aufmerksam zu machen. Im letzten Augenblick habe ich ein paar Fichtenwipfel unter uns durchhuschen sehen und dann hat es auch schon gekracht und wir sind auf dem Gebüsch gelandet. Wir haben es zum Glück geschafft, über diesen Fichtenwald hinwegzukommen und waren dann am Boden angekommen. Zum Glück auf einem Gebüsch, das wahrscheinlich noch eine gewisse Dämpfungswirkung hatte. So, wir wussten, wir sind wieder am Boden. Wir wussten aber nicht, haben wir es geschafft oder haben wir es nicht geschafft. In dem Augenblick war, als wir am Boden waren, ist aber dann auch die Spannung weg gewesen. Und jetzt kam plötzlich Angst und Erschöpfung. Und jetzt haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Und dann sind wir auf den Gedanken gekommen, wir gehen jetzt erstmal in Richtung Süden. Wenn wir es nicht geschafft haben, laufen wir an die Grenze rein, dann ist es wenigstens vorbei. Denn uns war klar, die haben uns gesehen, die hätten uns gesucht und die hätten uns auch gefunden. Und das wollten wir einfach nur noch beschleunigen. Allerdings, andere Möglichkeit, wir haben es geschafft, dann gehen wir von der Grenze weg. Und das war ja auch tatsächlich der Fall, dass wir schon fast 10 Kilometer von der Grenze entfernt sind, wussten wir ja nicht, dass wir schon so weit im Land drin waren. So, wir sind losgelaufen, es war ja immer noch die mondhelle Nacht. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, die Felder um uns herum waren klein und es war Gebüsch drumherum. Das hat nicht unbedingt für die DDR gesprochen. War also schon der erste Hinweis, es könnte sein, dass es geklappt hat. Dann sind wir als nächstes zum Strommast gekommen. An diesem Strommast war ein Schild dran, Überlandwerk Naila. Der Begriff Überlandwerk war kein DDR-typischer Begriff und Naila haben wir auch nicht gekannt. Also war schon wieder der nächste Hinweis, es könnte geklappt haben. Wir haben dann gleich in der Nähe einen Bauernhof gesehen. Und jetzt haben wir unsere Frauen und Kinder erstmal im Bauernhof zurückgelassen, im Gebüsch zurückgelassen, an der Straße. Und wir zwei Männer, Peter und ich, sind zum Bauernhof gegangen. Im Bauernhof stand eine Scheune offen. Wir sind die Scheune rein und da drinnen stand Fendt Miststreuwagen. Und Fendt wussten wir, das ist Westen. Und damit war für uns schon weitgehend klar, dass wir es geschafft haben. Wir sind wieder aus der Scheune raus auf die Straße. Und da kam ganz langsam ein PKW auf uns zugefahren. Der hat angehalten, hat auf Standlicht geschalten. Dann haben wir gesehen, am Kühlergrill 4 Ringe. Und da war uns klar, das ist ein Audi. Außerdem kam noch dazu, es war ein Polizeiauto. Also es konnte nur im Westen sein. Wir sind dann zu den Türen gegangen. Die 2 Polizisten sind drinnen sitzen geblieben, haben die Scheiben runtergekurbelt. Und dann kam von Peter die Frage, ja, sind wir hier im Westen? Ja, und der eine sagt natürlich, wo sonst? Das war schon alles. Was wir nicht wussten, das haben sie uns hinterher erzählt, der auf dem Beifahrersitz hat schon eine Maschinenpistole ausgekramt gehabt. Die haben mit Türen in Taschen Maschinenpistolen gehabt. Denn man darf nicht vergessen, 70er Jahre, das war die Zeit der RAF. Die haben gedacht, wir sind Terroristen. So, als es klar war, dass wir es geschafft haben, habe ich eine Handleuchtkugel losgelassen, die ich mitgenommen hatte, die war noch von Silvester. Und das war für die Frauen das Signal, ist alles in Ordnung. Jetzt sind die Frauen und die Kinder gerannt gekommen, haben gejubelt. Und dann ist den Polizisten offenbar auch klar geworden, dass wir keine Terroristen sind. Die sind ausgestiegen. Und dann sind wir uns alle um den Hals gefallen und haben gejubelt. Und damit war es letztendlich geschafft. Wir waren im Westen angekommen. Ja, die Polizisten haben sofort über Funk ihre Dienststelle informiert. Außerdem das Deutsche Rote Kreuz. Die sind mit Einsatzfahrzeugen gekommen und haben uns dort vom Platz abgeholt. Und es ging als nächstes zur Polizeiwache. Dort haben sie dann unsere Daten aufgenommen, was so üblich war. Ich möchte es nicht als Verhör bezeichnen. Die haben ganz einfach nur geklärt, wer wir sind, haben das Ganze aufgenommen. Dann kamen wieder die Leute vom Roten Kreuz, haben uns ihre Fahrzeuge geladen. Wir sind zum Roten Kreuz Standort, zum Heim gefahren. Dort waren schon Feldbetten vorbereitet. Und das Lustige bei der Geschichte war, für diese Nacht war eine Übung angesagt und die vom Roten Kreuz dachten, wir sind die Übung. Deswegen war das alles schon vorbereitet, sodass wir erstmal dort im Rotkreuzheim Platz nehmen durften. Zufällig ist aus dem Nachbarort der Metzger vorbeigekommen. Der war Jäger und ist von der Jagd zurückgekommen. Der ist gleich losgefahren, hat Brotzeiten für uns geholt, sodass wir erstmal in Ruhe Brotzeit machen konnten. Und als es dann hell geworden ist, ging es dann los. Sollte zum Landeplatz gehen. Allerdings hatte ich zu diesem Zeitpunkt schon starke Schmerzen in der rechten Wade, sodass es für mich nicht zum Landeplatz ging, sondern ins Krankenhaus. Die anderen sind alle zum Landeplatz gefahren. Dort war dann viel los. Das technische Hilfswerk sollte den Ballon zusammenpacken und sollte ihn in Ort bringen. Außerdem sind Medien aufgetaucht. Und jetzt hat Peter Strelzig einen Vertrag mit der Zeitschrift Stern abgeschlossen. Allerdings kommt jetzt für mich der negative Teil. Ich war im Krankenhaus und konnte mich nicht äußern. Und es hat Peter die Sache so dargestellt, dass er der Initiator und Erbauer des Ballons war und hat mich aus der ganzen Sache ein bisschen rausgedrängt. Er hat natürlich so weitergemacht. Ich war eine Woche im Krankenhaus und hatte kaum Gelegenheit, an der ganzen Geschichte teilzunehmen, sodass von mir aus der ersten Zeit kaum irgendwas zu sehen oder zu hören ist. Und das Ganze auf den Peter Strelzig ausgerichtet war. Aber ich muss immer wieder dazu sagen, es war ein Gemeinschaftsprojekt. Er war der, der es übrigens finanziert hat. Und ich war der, der konstruiert und gebaut hat. Aber so haben wir es auf diese Weise gemeinsam geschafft, im Westen anzukommen. Und ich muss es heute noch sagen, ich bin froh, dass wir damals die Entscheidung getroffen haben und dass wir so die Gelegenheit hatten, noch 10 Jahre vor dem Fall der Mauer ein neues Leben aufzubauen. Ja, das soweit zu unserer Flucht.
Ja, also wir danken dir erstmal, dass du uns die Geschichte erzählt hast. Es ist eine spannende Geschichte, so kann man es auch sagen, und eine, die viel bewegt hat. Und ja, ich und David haben uns jetzt ein paar Fragen aufgeschrieben, die wir jetzt gerne stellen würden.
Gern macht das.
Gut, da würde ich mal anfangen. Also, du hast ja erzählt, dass du ja die Gedanken hattest, die DDR zu verlassen. Aber wann war es so der erste Punkt, wo du sagtest, jetzt lasse ich mein Leben da zurück und gehe mit meiner Familie in den Westen?
Gut, sag mal, der ausschlaggebende Punkt war die Idee zum Ballon. Allerdings hat es vorher schon Ereignisse gegeben, die mich schon stark vorangetrieben haben. Ich muss dazu sagen, als ich 5 Jahre alt war, hat uns mein Vater verlassen. Und der ist Anfang der 60er Jahre schon in den Westen gegangen. Wir hatten keinerlei Kontakt zu ihm. Trotzdem ist mir das Ganze zum Nachteil gemacht worden. Ich hatte die Absicht, damals noch die 12. Klasse nachzumachen und wollte ganz gern Physik studieren. Und dann hieß es, ja, die 12. Klasse können Sie schon nachmachen, bloß einen Studienplatz kriegen Sie keinen, weil der Vater im Westen ist. Und das hat mich schon ganz schön gewurmt, denn wir hatten keinerlei Kontakt zu ihm. Ich konnte nichts dafür, dass der im Westen ist. Trotzdem hat man mir das angekreidet. Dann kam natürlich noch erschwerend dazu, da ich nicht bereit war, in der SED einzutreten. Und damit war für mich eigentlich schon alles verbaut. Ich hätte kaum noch Möglichkeiten gehabt, mich weiterzuentwickeln. Und das hat einen dann schon vorangetrieben und den Gedanken immer mehr verstärkt, dass ich aus der DDR raus wollte.
Dann.
Ja, ich mache mal gleich weiter. Du hast ja erzählt, es schon viele Leute gab mit der Flucht, mit dem Fluchtgedanken und Fluchtversuche, ja. Kanntest du da jemanden schon?
Gut, ich habe aus Pößneck Leute gekannt, die weg sind. Da hat es zum Beispiel mal ein Flugzeug gegeben, ein Agrarflugzeug, das in den Westen geflogen ist. Das waren zwei Männer, die auf diese Weise rübergekommen sind. Dann hat es Leute gegeben, die die Ausreise beantragt hatten. Wobei für die der Weg natürlich auch nicht unbedingt leicht war. Denn das hieß ja nicht, wenn man die Ausreise beantragt, dass man dann gehen konnte. Die mussten dann zum Teil Tätigkeiten annehmen, Lehrer, Ärzte, sind dann zum Gärtner oder zum Hilfsarbeiter degradiert worden und sind dann wirklich schikaniert worden. Und das wollte ich nicht über uns ergehen lassen. Deswegen kam für mich dieser Weg nicht in Frage. Aber diese Leute habe ich zum Teil gekannt und wusste, was die für Wege in Anspruch genommen haben, um da rauszukommen.
Ja, nun ist die nächste Frage, die ich hier habe. Warum nun ein Ballon? Man gibt ja auch andere Möglichkeiten. Oder es
Ja, was für Möglichkeiten. Für uns war klar, wenn wir es versuchen, dann nur auf dem Luftweg. Weil Boden war unrealistisch. Mit der ganzen Familie sowieso.
Okay.
Und der Ballon erschien uns damals schon als sichere Möglichkeit, weil die Idee war es ja, die dazu geführt hat. Alles andere habe ich vorher verworfen gehabt. Auf dem Luftweg bin ich auch damals noch nicht so direkt gekommen. Das kam dann erst durch den Ballon und darauf aufbauend dann das Flugzeug. Aber der Luftweg war der einzige für uns in Frage kommende Weg.
Okay, gut. Ja, was war eigentlich die größte Sorge beim Planen und beim Bauen?
Größte Sorge war, dass uns die Stasi erwischt, dass die mitkriegen, was wir vorhaben. Allerdings muss ich sagen, wir hatten natürlich das Glück, dass wir die Ersten waren, die es auf diese Weise versucht haben, sodass die Stasi wenig Ansatz hatte. Denn ich habe, muss ich sagen, jetzt nach fast 40 Jahren erstmal erfahren, dass es auch Nachahmer gegeben hat. Es gibt da auf der Seite, auf der Website von der BSDU, also vom Bundesbeauftragten für Stasi-Unterlagen, ein Dokument. Und es besagt, dass es zwischen 1979 und 1984 noch 72 Fluchtversuche auf dem Luftweg gegeben hat, davon 50 Ballons, die sind alle erwischt worden. Über 150 Leute sind verhaftet worden. Und unser Glück war eben, dass es da nichts vorher gegeben hat und dass wir unbehelligt arbeiten konnten. Die anderen sind leider nicht durchgekommen.
Okay, und wie bist du mit der Angst umgegangen, entdeckt zu werden?
Die hat man immer wieder verdrängt. Denn wie gesagt, wir sind von Anfang aus davon ausgegangen, dass wir einen sicheren Weg gefunden haben. Der Gedanke, dass uns die Stasi erwischen konnte, war zwar da, war aber nicht so präsent, dass es mich belastet hätte. Und so konnte ich ganz gut über die Zeit kommen. Und wenn Gedanken aufgekommen sind, dann hat man die einfach verdrängt, denn der Wille wegzukommen war so groß, dass das dann nicht mehr die entscheidende Rolle gespielt hat.
Du hattest ja erwähnt, dass du ja unter den Konsequenzen leiden musstest, weil ja dein Vater in den Westen geflohen ist und du deswegen nicht Physik studieren konntest. Nach eurer Flucht mussten da Familienmitglieder oder Bekannte oder Freunde auch irgendwelche solche Konsequenzen erleiden?
Zum Glück nicht. Meine Mutter ist zwar verhört worden, mein Stiefvater haben sie gar nicht verhört. Bekannte sind auch verhört worden, aber mehr ist nicht passiert. Und ich habe deswegen von Anfang an darauf geachtet, dass niemand was in der Familie davon erfährt oder mitkriegt. Es wusste keiner was von denen. Und dadurch hatten die zumindest nicht die Probleme. Und meine Eltern hatten zum Beispiel jetzt nicht so besondere Wünsche, da noch voranzukommen. Die hatten ihr Haus, die haben ihre Arbeit gehabt, die haben keine Probleme dadurch bekommen. Und so ging es für die glimpflich ab. Und im Nachhinein gesehen waren sie mir auch nicht böse, dass es so gekommen ist, weil das war zu ertragen, was sie ertragen mussten.
Gut, du sagtest ja, dass deine Kinder bei der Flucht 2 und 5 Jahre alt waren. Wie viel haben sie von der Flucht genauso mitbekommen, beziehungsweise wie denken sie heutzutage über diese Flucht?
Also der Zweijährige hat gar nichts mitgekriegt. Der ist ganz normal mit 2 Jahren in den Westen gekommen und ist als Baby, kann man schon sagen, im Westen aufgewachsen. Der Große hat ein bisschen was mitgekriegt. Der sieht die Sache natürlich im Nachhinein auch positiv, aber er kann auch nicht mehr so viel zur Flucht sagen, denn mit 5 Jahren hat er nicht so übermäßig viel mitbekommen.
Ja, dann, du sagtest ja, dass du ja wegen Sicherheitsbedenken ausgestiegen bist bei dem ersten Ballon. Was genau waren die Sicherheitsbedenken, beziehungsweise hattest du die auch beim zweiten gehabt? Oder welche?
Also das waren jetzt nicht direkt Sicherheitsbedenken. Wie gesagt, es gab persönliche Differenzen zwischen Peter Stelzig und mir, die ich jetzt nicht weiter ausführen möchte. Und das war vor allen Dingen der Gedanke, dass der Ballon zu klein war, dass wir nicht zu 8 wegkommen. Und das hat sich auch gezeigt. Allein die geringe Gewichtszunahme durch die Feuchtigkeit hat dazu geführt, dass sie wieder am Boden waren. Und das war schon ein bisschen der Beweis für mich, wir wären zu 8 nicht mal vom Boden weggekommen. Das waren meine Bedenken in erster Linie, dass wir zu 8 mit diesem Ballon nicht wegkommen.
Gut, ja, ist vielleicht eine eher klischeehafte Frage, aber würdest du mit dem Wissen von heute damals nochmal genau dasselbe machen oder?
Man kann es nicht klar beantworten. Ich sage, mit dem Wissen von heute und mit dem Wissen über die Gefahren würde ich es vermutlich nicht mehr machen. Aber ich bin froh, dass wir damals die Entscheidung getroffen haben, denn wir hatten viel Glück und es ist alles gut gegangen und wir hatten dadurch die Chance, uns ein neues Leben aufzubauen. Aber wie schon gesagt, ich würde es vermutlich auf diese Weise nicht mehr tun.
Dann, du hast ja auch erwähnt, dass ihr auch verschiedene Rückschläge auch mal hattet zwischendurch. Hattest du jemals die Hoffnung aufgegeben oder gedacht, das wird nichts mehr?
Na, die Hoffnung habe ich nie aufgegeben. Wie gesagt, der Gedanke mit dem Flugzeug war da. Nachdem ich da ausgestiegen bin, ich wollte unbedingt weitermachen, wollte unbedingt in den Westen. Ich hätte das Flugzeug vielleicht auch weiter nachverfolgt, wenn ich die Möglichkeit gewesen wäre, wieder in die Ballongeschichte einzusteigen. Aber aufgegeben hatte ich nie.
Ja, es gibt ja einige Leute, die so historische, so Sachen nachbauen, so historische Nachbauten machen. Ja, was würdest du den Leuten raten, wenn die heute den Ballon nachbauen wollten?
Oh, in welchen Zusammenhang nachbauen wollten. So einfach nur als Objekt, muss ich
Ja,
sagen. Es gibt ihn ja
als
schon.
Nachbau.
Es gibt ihn ja schon als Nachbau. Denn Bully hat ja im Film einen nachgebauten Ballon verwendet. Und dieser Ballon wurde in der Ballonfabrik in Augsburg hergestellt, die zwar normalerweise nur Gasballons bauen, aber die haben diesen Ballon nachgebaut. Und das war ein relativ großer Aufwand, selbst für Sie als Profis. Denn der Ballon ist sehr bunt und sehr, sagen wir, ohne bestimmtes Schema bunt. Ich konnte die Stoffe damals so nehmen, wie ich sie gekriegt habe. Und die mussten das genauso nachkonstruieren. Und das war schon ein großer Aufwand, das in dieser Form nachzubauen.
Okay. Ich komme jetzt einfach mal zur nächsten Frage. Was waren so die teuersten Materialien?
Das kann man jetzt nicht als konkreten Wert nennen. Das war insgesamt teuer. Also wir haben insgesamt so 40.000 bis 50.000 Mark ausgegeben. Natürlich war der Stoff schon ein beachtlicher Teil davon, aber alles andere, die Gasflaschen, alles hat Geld gekostet. Ich kann das jetzt nicht klar sagen, was das Teuerste davon war.
Okay, und wo habt ihr die Gasflaschen herbekommen? Das ist ja nun etwas, das kann man ja nicht an jeder Straßenecke kaufen.
Doch, konnte man. Das ist ganz normale Haushaltsgasflaschen, die man heute immer noch kriegt. Die sehen ja heute noch genauso aus. Im Haushalt hat man sie verwendet, Handwerker haben sie verwendet. Also Gasflaschen gab es genug.
Okay. Was war das größte Problem eigentlich beim Bauen?
Gut, erstmal das Wissen, sich anzulegen, wie so ein System überhaupt funktioniert. Klar hat man gesehen, wie so ein Ballon aufgebaut ist. Aber so die Details, was die Luftdurchlässigkeit der Stoffe anging, was die Größe des Ballons angeht, das waren natürlich schon Anfangsprobleme, die ich zwar dann gut bewältigen konnte, denn wie schon gesagt, ich hatte die Absicht, Physik zu studieren, Mathematik, Physik waren ohnehin mein Hobby, so dass das schon Voraussetzungen waren, die aber so erstmal noch nicht ganz gereicht haben. Und alles andere Wissen musste man sich im Laufe der Zeit aneignen. Und das war eigentlich so das größte Problem bei der Geschichte.
Okay, und du hast das ja alles genäht. Hast du dich da auch schon mal vernäht, also wenn überhaupt?
Das waren alles gerade Nähte. Also das Nähen war wirklich nicht das Problem. Wenn man das erstmal mitgekriegt hat, wie das funktioniert, das gab ja so einen speziellen Nähfuß für die Nähmaschine. Ich habe eine sogenannte Doppelfalznaht verwendet, die den Stoff nochmal umgeschlagen hat. Da konnte man sich nicht vernähen. Die Gefahr bestand nicht.
Okay, und gibt es den Ballon noch?
Den Ballon gibt es noch. Momentan liegt er in Regensburg im Haus der Bayerischen Geschichte. Zum Ballon kann ich vielleicht sagen, wir haben damals die komplette Ausrüstung der Stadt Naila geschenkt, aus Dankbarkeit, weil die haben uns doch sehr freundlich empfangen, so dass der Ballon samt Ausrüstung im Naila im Heimatmuseum gelandet ist. Allerdings hat sich Dr. Rainer Hildebrand, der Leiter vom Haus am Checkpoint Charlie in Berlin, gemeldet, er hätte ihn auch gerne gehabt. Und dann hat man sich dahingehend geeinigt, dass die sich im Haus am Checkpoint Charlie ein Stück aus der Hülle herausschneiden konnten. So, das waren so 2 Meter mal 1 Meter ungefähr. Und dann habe ich gemeinsam mit dem Stadtbauhof Naila die komplette Ausrüstung nachgebaut und habe die Teile gemischt, sodass jetzt von der Ausrüstung ein Teil original in Naila geblieben ist. Das andere Teil original ist in meinem Haus am Checkpoint Charlie mit dem Stück Stoff dazu. Und vor, naja, 2 Jahren mittlerweile gab es dann eine Vereinbarung vom Haus der Bayerischen Geschichte mit der Stadt Naila, dass der Ballon als Leihgabe ins Haus der Bayerischen Geschichte geht. Und Ende des Jahres jetzt soll er wieder zurückgehen nach Naila, sodass der dann dauerhaft in Naila bleiben wird.
Okay. Du hast ja vorhin erwähnt, dass der Ballon ja nochmal irgendwann aufgebaut worden war, wo du ja dann auch gesehen hast, dass es eben oben was gewesen ist. Ist der Ballon, sag ich mal, jemals nochmal abgehoben oder?
Der Ballon ist nicht mehr abgehoben. Das Problem ist ganz einfach, dass der auch nicht zugelassen war. Wir hätten ihn gar nicht hochlassen dürfen, wobei er bei den Versuchen immer wieder mal beschädigt wurde. Der wurde ja in Naila einmal aufgeblasen, da ist er zerrissen. Dann lag er einige Jahre zerrissen im Museum. Dann habe ich 1985 den Ballon reparieren lassen, denn 1985 wurde in Naila die neue Landebahn am Flughafen eröffnet. Und da ich fliegerisch aktiv war, habe ich den Ballon dorthin gebracht und habe ihn nochmal aufbauen lassen. Dazu, wie gesagt, musste er repariert sein. Allerdings ist er bei diesem Versuch wieder zerrissen. Dann lag er wieder in Naila im Museum und zum 10-jährigen, ich muss sagen, was, ein, ja genau, zum 10-jährigen Jubiläum, 3. Oktober, sollte er dort nochmal aufgeblasen werden. Und dann wurde er zum Ballonhersteller hier in Deutschland gebracht, Schröder Fire Balloons, die haben ihn wieder repariert. Dann wurde er dort nochmal aufgeblasen und ist wieder zerrissen. Und seitdem liegt er beschädigt, wie gesagt, momentan im Haus der Bayerischen Geschichte, aber sonst in Naila im Museum.
Okay. Bist du noch mal jemals Heißluftballon geflogen nach der Flucht oder sowas ähnliches wie Zeppelin oder sowas?
Also ich bin mittlerweile 13 Mal Ballon gefahren,
Also.
nicht geflogen. Und habe, wie gesagt, 13 Fahrten hinter mir, unsere mit eingeschlossen, und finde es immer noch super und nutze die Gelegenheit, wenn ich mitfahren darf. Und bin ja durch diese Geschichte fliegerisch aktiv gewesen, bin in Richtung Flugzeug gekommen, wie gesagt, 32 Jahre selber geflogen, 20 Jahre als Fluglehrer. Die Luftfahrt ist für mich schon so ein bisschen zum Lebensinhalt geworden.
Vielleicht ist noch mal eine Frage zur Flucht selber. Wie haben denn so Nachbarn oder Bekannte das mitbekommen? Wie haben die danach reagiert darauf, auf die Flucht?
Du meinst jetzt speziell im Osten?
Ja.
Ich bin ja eine Woche nach der Wende das erste Mal schon wieder zurückgefahren und muss sagen, von allen, denen ich begegnet bin, wurde die Sache positiv aufgenommen. Also die haben es eher beglückwünscht, als dass sie was Negatives gesagt hätten.
Dann haben Sie noch Kontakt zur Familie Strelzig?
Der Kontakt ist leider zwischen Peter und mir abgerissen. Wie gesagt, er hat die ganze Sache ein bisschen anders dargestellt. Ich habe auch noch mehr auf der Website beschrieben, wieso es zu diesem Bruch gekommen ist. Allerdings habe ich zum Rest der Familie mittlerweile wieder Kontakt. Peter ist leider 2017 verstorben.
Okay, wie hast du Deutschland, Westdeutschland erlebt, so in den ersten Tagen?
Also für mich ist alles so gekommen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Wir hatten ja Westfernsehen, außerdem hatten wir Westverwandte, sodass wir gut informiert waren, was da abgeht. Und ich habe eigentlich alles so vorgefunden, wie ich mir das vorgestellt habe und konnte mir auf diese Weise ein neues Leben aufbauen und bin, wie gesagt, froh, dass wir es damals durchgezogen haben, dass wir die Möglichkeit hatten, das neue Leben so zu schaffen.
Ja, es gibt ja auch einige Geschichten, ne, von Leuten, die dann mit sich von sich, was sie sich von ihrem ersten Westgeld gekauft haben. Was hast du dir gekauft von deinem ersten Westgeld?
Kann ich klar sagen, eine Digitaluhr. Also ich war so begeistert, ich bin ja immer technikbegeistert gewesen. Und so eine Digitaluhr zu haben, war für mich so das Größte. Und das war das Erste, was ich mir gekauft habe.
Ja. Wie ging es überhaupt weiter am besten, also in Sachen Arbeit und Wohnung und
Ich muss dazu sagen, mit der Wohnung war es relativ einfach. Wir sind ja am Sonntag früh um 3 in Naila gelandet. Als wir auf der Polizeiwache waren, wurde auch der Bürgermeister informiert. Der kam vorbei und der hat uns bereits früh um 5, also Sonntag früh um 5, Wohnungen angeboten zu mieten. Weil die Stadt hatte eigene Wohnungen und so hat er uns 2 Wohnungen angeboten, sodass schon mal sichergestellt war. Wir sind in den ersten 4 Wochen mit den Medien unterwegs gewesen im Hotel, denn wir hatten ja einen Vertrag mit der Zeitschrift Stern und die haben uns abgeschottet, sodass wir die 4 Wochen im Hotel zugebracht haben. Ich die erste Woche zwar noch im Krankenhaus, aber dann auch im Hotel. Nach diesen 4 Wochen ging es dann in die eigene Wohnung und wir sind von da aus dann doch von den Medien immer noch viel im Land rumgezerrt worden, kann man schon sagen. Allerdings habe ich mich dann zum Ende des Jahres komplett ausgeklinkt und bin ab 1. Januar dann im Autohaus in Naila als Kfz-Mechaniker gewesen, beziehungsweise habe die Umschulung zum Kfz-Mechaniker gemacht, habe dann darauf aufbauend noch Meisterprüfung gemacht, Kfz-Mechanikermeister, Kfz-Elektrikermeister und habe den Rest meiner beruflichen Laufbahn im Automobilbereich zugebracht.
okay, und wie hast du dir den Fall der Mauer und die Wiedervereinigung erlebt?
Also zu dem Zeitpunkt, als die Mauer gefallen ist, habe ich ja noch in Hof gelebt, also ganz nah an der ehemaligen Grenze. Ich habe schon mitgekriegt, was in Ungarn abgegangen ist, habe Prag mitbekommen. Und als ehemaliger DDR-Bürger hat man das Ganze natürlich schon sehr intensiv verfolgt. Und mir war damit schon klar, dass sich da was tut. Ich habe die Züge, die aus Prag gekommen sind, in Hof mit empfangen und habe dort lauter überglückliche Leute getroffen. Und es war klar, dass mit der DDR da irgendwas zu Ende geht. Dass es dann so schnell geht, damit habe ich nicht gerechnet. Aber wir waren natürlich alle begeistert, als die Grenze dann gefallen ist und wir einfach hin und her konnten. Wie gesagt, nach einer Woche nach der Wende, nach dem Mauerfall, bin ich das erste Mal wieder rübergefahren und konnte meine alte Heimat wiedersehen. Und die Leute aus der ehemaligen DDR sind natürlich in den Westen gekommen. Das war schon ein tolles Erlebnis.
Ja, und haben Sie jemals Ihre DDR, oder hast du jemals seine DDR-Akte eingesehen?
Ich habe meine DDR-Akte nicht nur eingesehen, ich habe sie komplett. Das sind circa 2400 Seiten. Und es ist schon erstaunlich, was die alles zusammengetragen haben. Wobei ich dazu sagen muss, dass die Akte erst nach unserer Flucht entstanden ist.
Okay.
Dann, du hast ja gesagt, dass du Physik studieren wolltest. Hast du das nochmal jemals umgesetzt oder hast du mal mit den Gedanken gespielt, Physik zu studieren?
Ich habe mit dem Gedanken mich befasst, musste allerdings nach kurzer Zeit feststellen, dass es finanziell nicht zu schaffen war. Denn wir hatten zwar vom Stern Geld, konnten uns daraufhin eine Wohnung einrichten, aber es hat natürlich nicht gereicht, um ihr Leben weiterzuführen. Und ich habe zwar angefangen, habe auch dann aus finanziellen Gründen das Ganze wieder abgebrochen. Habe dann, wie gesagt, als Kfz-Mechanikermeister, als Kfz-Elektrikermeister gute Stellung gehabt, war Ausbilder bei der Handwerkskammer eine Zeit lang, war dann Gebietsleiter bei Subaru Deutschland, war zum Schluss EDV-Trainer bei Citroën Deutschland und konnte so doch meinen Job einigermaßen in der Richtung ausführen, wie ich mir es gewünscht hätte.
Nähen Sie überhaupt heute noch? Und wenn ja, nähen Sie noch so regelmäßig oder?
Ich habe mir zwar wieder eine Nähmaschine gekauft, aber ich nähe natürlich nicht regelmäßig. Aber ab und zu kommt es schon vor, dass ich mich mal dran setze, wenn mal was im Haus zu machen hat, dass wir das an der Nähmaschine machen.
Dann kommen wir zu den Filmen. Also es wurden ja zwei Filme gedreht, soweit ich weiß. Einmal von Disney damals mit dem Wind nach in den Westen und einmal eben der von Bully Herbig, der noch nicht mal ganz so viele Jahre her, ich glaube 5 oder so, der Ballon heißt. Ja, wie ist das abgelaufen? Hat man sie gefragt? Hat man sie mit eingebunden?
Also der erste Film mit dem Wind nach Westen von Walt Disney, der wurde vom Stern quasi initiiert. Basis für den Film war der Sternartikel. Und ich muss sagen, man hat diesen Film dann einfach aufgrund des Sternartikels abgedreht. Wir waren zwar eingeladen, unsere Geschichte zu erzählen. Wir waren dadurch 10 Tage in Los Angeles und konnten dort unsere Geschichte erzählen. Aber letztendlich hat sich herausgestellt, dass der Film ausschließlich auf Basis des Sternartikels gedreht wurde. Abgedreht wurde, muss ich schon sagen. Er gefällt mir persönlich überhaupt nicht, weil es ist wenig auf Details geachtet. Einfach nur das, wie gesagt, was im Sternartikel stand. Bei dem Film von Bully Herbig sieht es schon anders aus. Bully kam 2012 auf uns zu, hat uns erklärt, dass er den Film nochmal neu drehen möchte. Er hätte uns gar nicht fragen müssen, denn die Rechte für den Film liegen bei Walt Disney immer noch und er musste sich die Rechte von denen kaufen. Er hätte uns gar nicht einbeziehen müssen, hat es aber trotzdem getan, hat beide Familien die Geschichte nochmal erzählen lassen, hat mir dann sogar die Drehbücher vorgelegt, dass ich mir die nochmal ansehen konnte, konnte meine Meinung dazu sagen, sodass dadurch ein Film entstanden ist, der wirklich gut ist. Er wurde 2018 veröffentlicht. Im September 2018 wurde er gezeigt. Und ich finde, er ist wirklich gut gemacht. Natürlich ist er nicht hundertprozentig so, wie es gewesen ist. Aber er ist wirklich auf Basis unserer Geschichte entstanden. Die wesentlichen Szenen sind so, wie sie waren. Und er hat sehr auf Details geachtet und hatte Einblick in unsere Stasi-Akten. Die habe ich ihm gewährt. Dann hatte er gute Berater aus der ehemaligen DDR, sodass er doch auf Details achten konnte und die mit verarbeiten konnte. Und ich finde, das ist ein super Film. Es ist zwar ein Spielfilm, aber ist gut gemacht.
Es ist natürlich ein Film, also muss es ja auch irgendwie eine Spannung drin geben. War es wirklich so knapp gewesen, wie in dem Film gezeigt wurde? Oder auch so die Zeitspanne, dass sie direkt hinter euch herwachen, sozusagen, aber.
Das kann ich mit einem klaren Jein beantworten. Es war nicht so spektakulär wie im Film. Aber auch das wollen wir hinterher erfahren vom Leiter der BSDU-Außenstelle in Gera. Das Ganze ist zwar nicht hundertprozentig belegbar, aber nach seiner Aussage, nach Einsicht in die Akten, hätten sie noch 6 Tage gebraucht, da hätten sie uns gehabt. Das heißt also, wenn wir an diesem Tag nicht weggekommen wären, aus welchen Gründen auch immer, hätte es sein können, die hätten uns verhaftet.
Okay. Und das ist jetzt meine letzte Frage im Film. Das kriegt mir, ist ja alles nicht so in der richtigen Zeitspanne dargestellt. Wie lange waren Sie denn tatsächlich in der Luft?
Also wir waren genau 28 Minuten in der Luft. Das waren 18 Kilometer und 28 Kilometer, 28 Minuten Fahrzeit.
Okay.
Gut, da sind wir jetzt erstmal mit unseren Fragen durch.
Na prima.
Da bedanken wir uns erstmal dafür, dass du dir so viel Zeit genommen hast, das alles so ausführlich zu erklären und auf unsere Fragen auch so eingegangen bist.
Ja, dann schaut mal, was ihr daraus machen könnt. Und wie gesagt, würde mich freuen, wenn ich es kriege, dass ich mir das nochmal anhören kann, weil ich davon Zeug erzählt habe.
Das schaffen wir schon. Aber erstmal an dieser Stelle verabschiede ich unsere Zuhörer. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde vorschlagen, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet irgendwann. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Ja, tschüss dann.
Thank you.